Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Tuvia Rübner, wie? Wie das Vergangene, das nicht vergeht. Wie das Standlose, das besteht. Wie das Unseiende, das ist und ist. Wie das Vergessene, das nicht vergisst. Wie das Erschaffene Asche und Rauch. Wie das Erstickte Atem und Hauch. Wie das Verworfene makellos rein, wie das Verlöschte Herzlicht im Stein, wie nirgendwo immerzu dorthin dringt, wie das Verlorene uns lautlos umfängt.
Tuvia Rübner ist an diesem Montag mit 95 Jahren gestorben. Der Lyriker und Literaturwissenschaftler hat etliche Preise für sein Werk erhalten. Aus diesem Grund erinnern wir an ihn und hören auch einige seiner Gedichte. Zuvor erfahren Sie noch etwas über die erste israelische Nobelpreisträgerin Ada Yonath. Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung aus der jüdischen Welt im Deutschlandfunk Kultur.
Tuvia Rübner, Wasser. Das Wasser ist glatt wie ein Spiegel. Das Wasser ist Berge, Schluchten, Abgrund, Untergang. Das Wasser verlockt. Komm, schreit auf mir, ich bin grüner Rasen. Lug und Trug, sagt der Verstand. Das Wasser ist blau, das Wasser ist braun wie ein verfaulter Apfel. Welch ein Sirenengesang strömt vom Wasser her. Das Wasser ist schwarz und stumm. Was nicht alles im Wasser schwimmt, aufgedunsen, das Wasser nimmt kein Ende. Erinnerst du dich an die Wasserpumpe im Hof? Zwei Eimer vollgefüllt und welch ein Quietschen. Meine Schwester trank aus der Hand am Rohr. Du glaubst es nicht? Es gibt ein Foto. Das Wasser will aus der Tiefe hoch, aber der Hahn versperrt ihm den Weg. Worüber denkt das Wasser nach in der Tiefe? Was träumt es? Leisen Wellenschlag, Sintflut, Überschwemmung aller Inseln? Regenbogen, Tauben, Sturz zerschellt in 100.000 Splitter? Das Wasser ist wild. Wasser und Wind lieben einander. Die Sonne setzt das Wasser in Flammen. Feuer von Horizont zu Horizont. Im Wasser kühlt sich die Sonne ab. Das Wasser behält das Licht am längsten. Der Mond ist das Auge des Wassers. Der Mond zerbricht im Wasser und sucht eine Wolke. Alles Leben beginnt im Wasser. Das Wasser ist ein Meister des Vergessens. Das Wasser trinkt sich aus, versickert im Sand.
Ada Yonath ist die erste israelische Frau, die einen Nobelpreis verliehen bekommen hat. Vor kurzem ist sie 80 Jahre alt geworden. Die Chemikerin und Tochter eines aus Polen stammenden Rabbiners widmet sich seit Jahrzehnten der Erforschung von Ribosomen und Proteinen. Für den Einsatz von Antibiotika ist das enorm wichtig. Obwohl sie ihre Jüdischkeit nicht betont und damit die rabbinische Tradition der Familie unterbrochen hat, ist ihr religiöser Vater immer Antrieb und Motivation für sie gewesen. Ihre bescheidene und besonnene Art und ihr Erfolg in der Forschung haben sie in Israel zu einem großen Vorbild gemacht. Kürzlich besuchte sie das große Treffen der Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger in Lindau am Bodensee mit 600 Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Blanka Weber sprach dort mit ihr.
Die kleine Leiter wackelt ein wenig, als Ada Yonath ihren Gehstock zusammenklappt und hinaufsteigt in den Zeppelin. Eine Fahrt über den Bodensee ist geplant. Mit dabei sind 13 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Teilen der Erde. Hoch oben tauscht sie sich mit einem Forscher des Helmholtz-Zentrums aus. Ein Experte, der das Wasser aus der Luft erforscht und dafür eine spezielle Kamera aufgebaut hat. Es geht um Teilchen, Tiefen und die Qualität des Wassers. Ada Yonath schaut auf einen Monitor und erzählt später aus ihrem Forscherleben.
This is the way I went to science. Honestly,
ehrlich gesagt, ich liebe es, Experimente zu machen, um mehr zu verstehen. Das war schon immer so.
I looked at it as a hobby.
Ihre Arbeit sei wie ein Hobby und wurde ihr Lebensinhalt. Dabei war gar nicht klar, dass sie eins forschen würde.
I had a lot of jobs
because ich hatte viele Jobs, denn wir waren wirklich arm. Ich habe mich um meine kleine Schwester gekümmert. Sie war 2 Jahre alt, ich damals 11, als der Vater starb. Und meine Mutter hatte es oftmals sehr schwer. Also, Ich hatte gut zu tun damals. Das soll jetzt kein Mitleid sein, aber es war eben so.
Geboren wurde sie 1939 in Jerusalem und wuchs in einem ultraorthodoxen Viertel auf. Der Vater, ein Rabbiner, hielt die Familie mit einem kleinen Lebensmittelladen über Wasser. Die Eltern waren einst aus Polen eingewandert und glühende Zionisten. Der Großvater lebte im alten Galizien und war auch Rabbiner. Noch heute stünde dort sein Grabstein, weiß Ada Jonath. Es sei einer der wenigen Erhaltenen.
Eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden und Bücher schreiben, aber das hat nicht funktioniert. Ich schrieb, was ich fühlte. Es war wohl nicht so gut. Also beschloss ich, mich den Naturwissenschaften zu widmen und schrieb dann nur noch für mich selbst.
I'll write for myself.
2009 erhielt sie den Nobelpreis für Chemie gemeinsam mit einem indischen und einem US-amerikanischen Zellforscher. Alle drei hatten das große Thema Proteine, Ribosome und Zellstrukturen nach vorn gebracht. Jahrzehntelang hat Ada Jonath daran getüftelt, auch an den Max-Planck-Instituten in Berlin und Hamburg geforscht.
Man muss immer aufrichtig sein, ehrlich, moralisch. Das ist wichtig. Und zwar nicht nur für die Wissenschaft. Das gilt auch für alles andere. Es reicht eben nicht, einfach nur clever zu sein.
Und heute, wie blickt die große alte Dame auf die Ethik in der Wissenschaft? Auf die Frage, ob und wie der Mensch eingreifen kann in die Natur, in die Genetik des Menschen. Sie hebt die Schultern und formuliert es so. Die Wissenschaft der Zukunft könne keiner vorhersagen, nur so viel, sie habe Hoffnung, dass es zum Guten der Menschheit ist und wünsche sich,
dass die Menschen offener werden für die Ideen anderer, auch mal schauen, was andere herausgefunden haben.
Und es brauche mehr Interaktion, weltweit. Aber auch innerhalb der Naturwissenschaften. Den Physikern der Tagung in Lindau habe sie gesagt,
das ganze Leben spielt sich nicht nur auf bestimmten Pfaden der Physik ab. Viele wollten wissen, wie kompliziert und schwer es doch sei, in die Chemie oder Biologie zu gehen. Ich war überrascht von dieser Frage, denn so schwer ist es nicht. Ihr müsst einfach wissen, was ihr wollt.
Ada Jonath ist unprätentiös, bescheiden und hat wohl auch nie vergessen, dass sie aus einfachen Verhältnissen stammt. Eines will sie unbedingt vermitteln.
Wissenschaftler sollten in der Lage sein, ihre Sicht auch mal zu ändern, einen Schritt zur Seite oder zurückzugehen, um dann neue Ideen und Technologien in Betracht zu ziehen.
Die junge Forscherin Christina Müller aus Göttingen hat genau das aus Ada Jonaths Vortrag in Lindau mitgenommen, gerade mit Blick auf Frauen in dem Bereich.
Das sind schon Vorbilder für uns Frauen in der Wissenschaft jetzt auch. Und ich glaube, es verändert sich nach und nach. Und ich denke, es gibt sehr viele Initiativen, gerade Frauen in die Wissenschaft zu locken, auch im Bereich Naturwissenschaften. Jetzt muss man eigentlich in dem Moment abwarten, dass sich das nach und nach entwickelt.
Ob es schwierig war, als Frau diesen Weg in der Forschung zu gehen? Ach, wissen Sie, sagt Ada Jonath, ob Mann oder Frau, ich habe mir einfach so ein schwieriges Gebiet ausgesucht. Das wollte eh kein anderer damals machen. Sie lächelt, steigt aus dem Zeppelin, klappt den Stock wieder aus und freut sich, festen Boden unter den Füßen zu haben.
Tuvia Rübner, Namen. Alles hat einen Namen. Wenn man geboren wird, erhält man einen Namen. Aber wären Fritz und Hans nicht Fritz und Hans, hießen sie Kurt und Erich? Erhielten sie bessere Noten in der Schule oder schlechtere? Erlitten sie mehr Unheil in ihrem Leben oder weniger? Mit früher Glatze oder späterem Bäuchlein? Und was würde die Geliebte sagen, nennten wir sie Pechsträhnlein oder Honigschleckchen? Gott bewahre. Gingen wir in der Wüste nicht verloren, ohne dass sie Wüste hieße? Es ist, als sei der Name ein Teil von uns, nicht bloß von unserem Körper, sondern auch von unserer Seele, wenn wir wissen, was das ist. Aber der Fuchs ist doch ein Fuchs, auch wenn er Renard heißt oder Lischka. Er klingt ganz anders und ist dennoch dasselbe rote oder rötlich-braune mit dem buschigen Schwanz. Und der Elefant bleibt derselbe graugefurchte Berg in Bewegung mit den klugen Augen, auch als Pil. Träge der Birnbaum keine Früchte, hieße er nicht Birnbaum? Hingen Ananas an ihm oder Aprikosen oder wüchse er in die Erde hinein? Und führe der Blitz nicht aus heiterem Himmel, sagten wir nicht Blitz? Das ist eine harte Nuss, nicht nur für Übersetzer. Und wie steht es mit dem Vergessen? Erinnerten wir uns nicht ohne Vergessen? Erinnerten wir uns nicht ohne Erinnern? Und wie ist es mit den Toten und ihren Namen? Haftet ihnen auch nach dem Tod noch ihr Name an? Oder sind sie nur Nummern in ihren Arm tätowiert, in einer langen Liste eingetragen? Sind sie namenlos geworden wie Rauch, der nicht Rauch heißt, wie Luft, die nicht mehr Luft ist?
Am vergangenen Montag ist Tuvia Rübner im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Lyriker und Poet wurde im damals deutschen Pressburg, dem heute slowakischen Bratislava, geboren. Als Jugendlicher hat er in letzter Minute vor dem Massenmord an den Juden fliehen können, dem bereits seine Eltern und seine Schwester zum Opfer gefallen waren. In einem Kibbuz im damaligen Palästina war er zunächst in der Landwirtschaft tätig. Nach einem schweren Busunglück, bei dem er seine Frau verlor, musste er sich aus gesundheitlichen Gründen neu orientieren und begann dann in der Mittelschule zu arbeiten. Das hat ihn letztlich zu einer Professur an der Universität in Haifa geführt. Bekannt wurde er für seine Gedichte, die er oft auf Deutsch geschrieben und dann ins Hebräische übersetzt hat. In ihnen thematisiert er vor allem den schrecklichen Verlust seiner Familie und den Neuanfang. Schicksalsschläge im weiteren Verlauf seines Lebens haben Tod, Verlust und Neuanfang immer wieder aktuell gehalten. Tuvia Rübners ruhiger, fast schon nüchterner Stil ist dabei nie wehleidig oder weinerlich. Er hat etliche Preise für sein Werk erhalten, darunter so ziemlich alle großen israelischen Literaturpreise, als auch den Anne Frank und den Paul Celan-Preis. Carsten Huck aus der Literaturredaktion weiß mehr.
Die Identität von Tuvia Rübner war eine sehr gebrochene und vielschichtige. Er war Dichter, Übersetzer, Hochschullehrer. Er hat als Schafhirte begonnen im Kibbuz. Er stammt aus einer deutschsprachigen Familie, ist aber in der Tschechoslowakei aufgewachsen. Also da kommt einiges zusammen, da kommen sehr viele Brüche zusammen. Und das zeichnet natürlich seine Sprache auch aus. Es hat etwas Disparates, es hat etwas Paradoxes auch. Also Tuvia Rübners Gedichte sind eigentlich eine Lyrik des Paradoxen. Also er versucht, Dinge zusammenzubringen, die erst einmal gar nicht so zusammenpassen. Und das gelingt ihm, oder das ist ihm in vielen seiner Gedichte sehr gut gelungen. Und das macht das Typische seiner Werke aus, dass er es schafft, etwas Schönes mit etwas Sperrigem zu verbinden und sich einerseits gegen den glatten Strom, gegen den Sog der Sprache zu stellen und immer wieder dagegen zu gehen und zu brechen. Und trotzdem ist es eine klassische Sprache, eine schlichte Sprache, eine schöne Sprache. Also sie spiegelt all das, was in seinem Leben vorgekommen ist, ohne dass es zu persönlich ist. Also er ist persönlich, aber es ist jetzt nicht so, dass er nur seine eigene Geschichte dichtet, sondern er versucht, sein Schicksal, sein Leben exemplarisch in der Dichtung aufzunehmen. Also er ist ein Mensch, der aus dem 20. Jahrhundert kommt, der natürlich all diese Brüche des 20. Jahrhunderts miterlebt hat, der es geschafft hat, als Jude rauszukommen, nach Palästina zu emigrieren. Bis auf einen Onkel sind alle Familienangehörigen im Holocaust umgekommen, der dann in Israel saß, dem damaligen noch Palästina, und in Deutsch Gedichte geschrieben hat. Und das ging also noch etliche Jahre, also über 10 Jahre hat er auf Deutsch Gedichte geschrieben, hat sein Brot im Kibbuz als Schafhirte verdient und dann hat er aufgrund auch eines biografischen Bruchs bei einem Autounfall ist seine Frau ums Leben gekommen. Er hat dann erneut geheiratet und seine zweite Frau verstand kein Deutsch mehr. Und dann hat er sich entschieden auf Ivrit, auf der erlernten Sprache, die, von der er sagte, nicht selbstverständlich für ihn ist, Gedichte zu schreiben. Und dieses Hin und Her ist immer bis an sein Lebensende geblieben. Er hat aus dem Deutschen übersetzt ins Hebräische. Die Gedichte, die im letzten Jahrzehnt erschienen sind von ihm in Deutschland, die hat er auf Hebräisch geschrieben und selber ins Deutsche übersetzt. Sie sind hier auf Deutsch dann erschienen. Und er hat immer thematisiert, die Möglichkeit überhaupt des Sagbaren, mit dieser Erfahrung des Holocaust, mit der Erfahrung des Überlebens. Wie kann man darüber schreiben? Wie kann man darüber sprechen? Und da berührt er sich ein bisschen mit Celan, der das auf andere Art ja auch versucht hat und thematisiert hat in seiner Dichtung. Das hat Tuvia Rübner auch bis ans Lebensende umgetrieben. Und er hat in Israel 2008 den Israel-Preis bekommen. Das ist tatsächlich die höchste Auszeichnung für einen Künstler. Das wird jährlich verliehen in allen Sparten und er hat es für die Literatur bekommen 2008. Das ist eine große Anerkennung. Insofern war er schon wichtig. Und er hat ja auch hier, also ich glaube 2012 zuletzt, den Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung bekommen. Er hat den Janet-Schocken-Preis bekommen. Also er war durchaus jemand, der wahrgenommen wurde, aber leider habe ich das Gefühl, nur ein sehr kleiner Kreis. Es lohnt sich nach wie vor, die Bücher sind da, man kann sie lesen, man sollte sie lesen.
Das ganze Gespräch, das Carsten Huck mit meiner Kollegin Gabi Wuttke am Montag führte, können Sie auf deutschlandfunkkultur.de nachhören.
Tuvia Rübner, Kastanie, Herzbaum. Steig hinab ins Dunkel, unter den Wurzeln verborgen, steig hoch in die Kronen den Wind. Vergiss deinen Namen, sieh das Wasser, erregt vom geworfenen Stein, wirft Welle nach Welle und glättet sich ruhig wie zuvor. Am Anfang alles, nachher Verzicht auf dieses und jenes und Halt an immer wenigerem, nur noch ein Fingerzeig. Wie der Wind in den Dünen schreibt dich ein und verwischt die Spuren. Du wirst gewesen sein.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.